Hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Irgendwie mache ich immer die Abschlüsse zu den Reihen. Und fühle mich ja manchmal so ein bisschen so, als ob man jetzt erklären müsste, warum man jetzt noch ein drittes Mal über das Thema spricht. Bei Finanzen ist es nicht ganz so schwierig, finde ich. Es gibt ja gefühlt einfach in der Welt überhaupt kein wichtigeres Thema als Geld. Es ist schwierig, eins zu finden, was für die Welt wichtiger ist. Geld regiert die Welt, sagt man, und es ist kein Wunder, dass Jesus den Mammon, das Geld, als einen Herrn beschrieben hat, neben dem kein Platz für einen zweiten ist. Das Geld vereinnahmt uns, wenn wir es lassen. Und in der Welt wird das Geld verehrt. Wir sollen andere Prioritäten haben. Die Elfi hat es vorhin auch gebetet. Wir wollen nichts anderes auf den Thron lassen als Jesus. Aber gerade weil Geld in der Welt so wichtig ist, passiert es relativ viel, dass wir Christen an unserem Umgang mit Geld bewertet werden, auch von Nichtchristen, dass unser Verhalten, ob wir authentisch sind, ob wir auch authentisch in unserem Glauben sind, in unserer Nächstenliebe, wird relativ viel daran festgemacht, was wir mit unserem Geld machen. Da schauen die Leute drauf. Das hat richtig Außenwirkung, das hat richtig Potenzial in beide Richtungen für Evangelisationen und auch dagegen. Und im Laufe der Geschichte gab es da bessere und schlechtere Beispiele dafür, wie Christen das gehandhabt haben. Und es ist ein bisschen unangenehm. Ich rede eigentlich nicht so gerne auf der Kanzel über Sachen, die ich schlecht finde in der Christenheit. Aber in dem Fall finde ich es, glaube ich, schon wichtig und gut, es einfach zu benennen. Einige von euch, oder vielleicht sogar viele von euch, werden schon mal die Bezeichnung Prosperity Gospel gehört haben. Geht auch immer wieder durch die Medien. Damit werden im Allgemeinen verschiedene, hauptsächlich amerikanische Glaubensbewegungen verbunden, in denen Millionen und Millionen von Spendengeldern gesammelt werden, aber eben nicht oder nur teilweise, um sie in Hilfsprojekte zu investieren, sondern zu einem großen Teil auch einfach geht es über in den Privatbesitz von den Kirchen und von ihren Leitern. Und die Idee, die bei Prosperity Gospel meistens dahinter steht, grob runtergebrochen, ist eben geben, um zu bekommen. Geben, um Segen zu empfangen. Geben, um sein Vertrauen zu zeigen. Geben, um seinen eigenen Glauben zu beweisen. Und wer letzte Woche da war und bei Micha gut aufgepasst hat, der hat sich diesen Satz gut eingeprägt, den er gesagt hat, wir sollen nicht in die Methode hineinkommen, zu geben, um zu empfangen. Und diese Glaubensbewegung hat quasi das genau falsch verstanden, exakt das Gegenteil gemacht und dann eine Kirche darauf aufgebaut. Und da werden dann Spenden gesammelt für den Privatjet und dann für den nächsten Privatjet und dann für den nächsten Privatjet. Kenneth Copeland ist typischerweise einer von den Glaubenslehrern, der zuerst in dem Kontext genannt wird. Und diese Glaubensschule macht immer wieder negative Schlagzeilen unter Christen und in der Welt. Ich nehme an, dass einige von euch auch schon darüber gelesen haben werden oder Reportagen gesehen. Man muss nicht viel mit christlichem Glauben zu tun haben, um zu bemerken, was für eine Heuchelei und was für offensichtliche Widersprüche da sind, wenn jemand sagt, dass er Jesus nachfolgen möchte, dass das sein höchstes Ziel im Leben ist und er dann auf diese Weise eine Kirche aufbaut. Jesus, der als Wanderprediger unterwegs war, nahezu gar keinen eigenen Besitz hatte. Jesus, der gebetet hat darum, ernährt zu werden, Essen zu bekommen für sich und für seine Jünger. Jesus, der die Armen selig gepriesen hat. Und Jesus, der immer wieder darüber geredet hat, wie unser Reichtum uns in die Quere, unserem Glauben in die Quere kommen kann. Unser Herz verlocken kann zur Sünde. Und das fällt halt auch den Nichtchristen auf. Und was sie da sehen, ist fehlende Authentizität. Wie gesagt, man muss die christliche Lehre nicht besonders gut kennen, um zu bemerken, dass da Widersprüche sind. Und selbst wenn man noch gar nichts weiß von Jesus, dann geht es den meisten Menschen scheinbar so, dass sie sich das anschauen und einfach empfinden, dass das unmoralisch ist, das so zu machen. Jetzt kann man da defensiv werden und teilweise finde ich auch zu Recht. nicht, also Kritik an Christen in Medien ist nicht besonders oft fair. In den meisten Fällen ist sie ungerechtfertigt, ungerecht, oft voreingenommen, oft auch schlecht informiert. Man kommt dann schon auch, finde ich, in so einen Abwehrmodus rein, wenn man irgendwie die fünfte Negativschlagzeile geholt hat darüber, dass man, ich weiß noch, in Berlin quasi einen ganz bösen Artikel darüber, dass Christen Prostituierte von der Straße runterholen. Und irgendwann blockt man dann ab und macht zu. Aber manche Kritik ist halt auch unangenehm, weil Wahrheit drinsteckt. Und ich denke, in dem Fall ist was dran. Und diese und ähnliche Beispiele fügen der Kirche wirklich Schaden zu. Wir wirken nicht wie authentische Nachfolger von Christus, wenn wir uns selbst bereichern und in unnötigem Luxus leben, statt für die Armen und Witwen einzustehen und denen zu geben, die weniger haben als wir, so wie Jesus das gesagt hat. Und natürlich, also Gott möchte nicht, dass wir alle auf der Straße leben am Ende. Wir sollen aus vollem Kelch ausschenken, heißt es im Neuen Testament. Und es ist auch weise, sich zuerst die Sauerstoffmaske selber aufzuziehen, bevor man sie seinem Nachbar gibt. Was war es dran? Aber bei mehreren Privatjets im Wert von über 50 Millionen Dollar geht es eben nicht mehr um den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. So groß muss unser Kelch nicht sein, damit wir aus ihm ausschenken können. Dieses Verhalten schadet christlicher Mission. Das schadet unserem Versuch, glaubwürdig das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu Jesus zu bringen und das Reich Gottes auf Erden zu bauen, in Wort und in Tat. In der Bibel lesen wir einiges darüber, wie die ersten Gemeinden das gemacht haben mit dem Thema Finanzen. Wie sie sich das gedacht haben, was sie aus Jesus' Worten geschlussfolgert haben und wie sie dann damit umgegangen sind. Da gibt es Beispiele von Gütergemeinschaften, wo Leute einfach alles miteinander geteilt haben. Von Spendensammlungen für die Armen, für die Gemeinden und für die Apostel. Und die ersten Christen lebten es tatsächlich genauso, wie wir es in den Briefen und in der Apostelgeschichte lesen. Und sie gingen sogar noch darüber hinaus. Und der Grund, warum wir das wissen, ist, weil die Christen damals so ein spektakulär gutes Zeugnis für Jesus gewesen sind, dass es sich in den anderen Quellen der Zeit niedergeschlagen hat. Und ich mag von einigen davon heute erzählen. Es gibt ein Zitat von einem Kaiser, einem römischen Kaiser, Julian II., das ich total liebe. Der Julian II., der war so ein richtiger Glaubensgegner. Der hat sein ganzes Leben damit verbracht, Bücher darüber zu schreiben, warum das Christentum die allerschlechteste Religion ist im ganzen Römischen Reich. Das war wirklich seine Mission. Und was ich so schön finde an den römischen Quellen ist, dass die so authentisch sind. Die sind einfach ehrlich, weil die hatten keinen Grund zu lügen. Die sind nicht davon ausgegangen, dass ihre Briefe 2000 Jahre später in christlichen Gottesdiensten vorgelesen werden würden. Und es sind so richtige Juristen, die haben gute Arbeit geleistet. Es war denen auch wichtig, dass es alles sauber läuft. Und dann schreiben die, als Menschen, die wirklich der christlichen Religion oft spinnefeind waren und oft involviert waren in die Ermordung von Christen, schreiben die als Zeitzeugen darüber, was die Christen in ihrem Reich gemacht haben. Und obwohl sie quasi so dagegen sind, gegen die Christen ihrer Zeit, sind die Zeugnisse, die daraus entstehen, so unfassbar gut. Und genau, ich mag euch jetzt schon mal das erste vorlesen. Die gottlosen Galiläer ernähren außer ihren Armen auch noch die unsrigen. Unsere Armen aber entbehren unserer eigenen Hilfe. So schreibt er. Mit anderen Worten, die Christen kümmern sich mehr um die Armen aus den heidnischen Religionen, als die Religionsführer und der römische Staat das gemacht haben. Und damals haben sich viele, viele, viele Leute bekehrt. Aber die Christen haben dir halt auch geholfen, wenn du dich nicht bekehrt hast und in Not warst. Mehr als jeder andere das zur damaligen Zeit getan hat. Ich werde heute einige Beispiele erzählen. Einige auch von einem Zyprian von Karthago. Der wird ja auch Bischof genannt. Damals war alles ein Bischof, was wir heute als Gemeindeleiter verstehen würden. Das war ja auch alles noch im Untergrund und während der Verfolgung. Und der hat um 250 nach Christus in Karthago gelebt. Und er hat eine Menge Sachen erlebt. Und die Aufschriften, die es darüber gibt, wie die Christen sich in Karthago damals verhalten haben, die sind einfach wild. Zum Beispiel ist eben die Pest ausgebrochen und die ganzen Ärzte der Zeit und der Stadt, die hatten die Vernunft, das Wissen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, abzuhauen. Die sind raus aus der Stadt, so schnell wie es ging, weil sie wussten, dass die Gefahr, wenn man in der Nähe bleibt, sich selbst anzustecken, riesengroß ist. Die Christen in Karthago sind losgezogen in die Häuser von den Kranken und haben sie gepflegt. Und es sind richtig viele gestorben. Aber die Zeitzeugen sind so unfassbar irritiert darüber, wie irgendjemand sich so verhalten könnte. Und es hat einfach Spuren hinterlassen bei den Menschen. Im ganzen Mittelmeerraum gab es Bewegungen von Christen, die Sklaven befreit haben. Sklaverei damals das Selbstverständlichste auf der Welt und ein riesengroßes Problem, um es anzugehen. Aber es gibt ein Zeugnis nach dem nächsten von wirklich auch spektakulären Versuchen, Menschen in die Freiheit zu kriegen. Auch eins von dem gleichen Zyprian, der Geld gesammelt hat für eine Gemeinde in Nordafrika, die von numidischen Räubern entführt worden ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht damals Geld sammeln, um diese Menschen freizukaufen in Gemeinden im Mittelmeerraum. Da ist jemand losgezogen auf einem Schiff, kam wahrscheinlich 2 Jahre später wieder, hat Leuten davon erzählt, dass da eine Gemeinde am Ende der Welt ist, von der sie keine Ahnung hatten, dass dieser Ort überhaupt existiert. Und Menschen haben trotzdem Geld gegeben und dieses Geld ist tatsächlich da angekommen und diese Leute wurden freigekauft. Und die Beispiele gehen immer weiter. Es gibt eine Quelle darüber, wie ein christlicher Bischof versucht hat, alle Namen rauszufinden von den Bergarbeitern in der quasi in Zwangsarbeit in der Mine und dann Geld gesammelt hat, bis jeder einzelne von denen freigekauft wurde. Und diese christliche Praxis, Sklaven freizukaufen, die ist so weit eskaliert, dass irgendwann der römische Kaiser ein Edikt quasi ergehen lassen musste, wo er es den Leuten verboten hat, mehr als eine gewisse Zahl an Sklaven in die Freiheit zu verkaufen, weil er sich Sorgen gemacht hat, wie die Wirtschaft weiter funktionieren würde, wenn in dem Tempo Menschen freikommen. Und genau, bei Ignatius von Antiochien lesen wir dann, auch ein christlicher Bischof, Sklaven und Sklavinnen sollen nicht darauf brennen, auf Gemeindekosten frei zu werden, damit sie nicht als Sklaven der Begierde erfunden werden. Das schreibt er 110 nach Christus. Und wenn er das damals schreibt, dann heißt das, dass es zu diesem Zeitpunkt schon so fest etabliert war, dass es quasi notwendig war, dazu einen Kommentar zu machen. 110 nach Christus, das ist bevor überhaupt alle Evangelien zusammengetragen worden. Eine Zeit, wo die meisten Leute noch mündlich Jesus überliefert haben. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Christen schon so fleißig dabei unterwegs, Menschen zu retten. Und kleine Bemerkung am Rand. Also für mich persönlich, die richtige Schlussfolgerung, wenn man Angst hat, dass Leute sich aus falschen Gründen bekehren wegen der Hilfe, die man ihnen anbietet, ist, glaube ich, halt ihnen zu helfen, ohne eine Bekehrung von ihnen zu verlangen. Wenn man solche Texte im Hinterkopf hat, dann lesen sich, finde ich, die neutestamentlichen Zeugnisse nochmal anders, weil man ein sehr konkretes Beispiel davon kriegt, wie das praktisch ausgesehen hat, was Paulus in seinen Briefen da beschreibt. Und genau, ich lese eine Stelle vor aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Wir tun euch aber kund, Brüder und Schwestern, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn vielfach bewährt im Bedrängnis war ihre Freude doch überschwänglich und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Lauterkeit. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte, haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und nicht nur das, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns durch den Willen Gottes. So ein Text würde erstmal übertrieben klingen. Also die haben darum gefleht, dass sie mithelfen dürften. Also Traumsituation für jede Gemeinde. Und dann, obwohl sie sehr arm sind, haben sie trotzdem gegeben. Und wo sie kein Geld hatten, haben sie sich selbst geschenkt, schreibt Paulus. Und nicht nur das, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst. Und wenn man nicht denkt, dass es übertrieben ist, dann denkt man vielleicht an der Stelle sowas wie, ja, Gemeindedienst. Die haben halt Stühle gestellt nach dem Gottesdienst und so geholfen. Aber tatsächlich merkt man, wenn man in die Zeitzeugen hineinschaut, dass es teilweise wesentlich wörtlicher genommen wurde. Und aus dem 2. Jahrhundert lesen wir bei einem Kirchenlehrer, Clemens von Alexandrien, Folgendes. Wir wissen von vielen bei uns, die sich selbst in Ketten überliefert haben, um andere zu erlösen. Viele haben sich selbst in Sklaverei gegeben und mit ihrem Kaufpreis haben sie andere ernährt. Er schreibt, viele Christen aus seiner Gemeinde haben sich in die Sklaverei verkauft, um andere zu ernähren während einer Hungersnot. Wenn Micha in der letzten Predigt, ich hoffe, ihr erinnert euch, sagt, dass wir eigentlich Gott alles geben sollten, dann haben wir ein Zeugnis hier davon, wie nicht nur ein Christ das getan hat, sondern viele. Und jede dieser Taten trug Früchte im Reich Gottes und trägt Früchte bis heute. Die Römer dachten, die christliche Religion würde so wie die meisten andere Kulte ihrer Zeit bis zu einem gewissen Punkt wachsen, dann wieder anfangen zu schrumpfen und in Vergessenheit geraten. Ist endlos oft so passiert. Aber stattdessen breitet sich der christliche Glaube aus, im Mittelmeerraum wie ein Lauffeuer. Und einer der Gründe ist halt ganz klar, die Hingabe, mit der Christen geglaubt haben und ihr Glaube sich wiedergespiegelt hat in allen ihren Lebensbereichen und eben auch in ihrem Umgang mit Geld und ihrer Fürsorge für die Armen. Und ich habe jetzt relativ viel über die Außenwirkungen geredet davon, von diesem Verhalten, wie das in die Mission hineinwirkt und so. Aber natürlich kann man das Innere nicht vom Äußeren trennen. Jesus schreibt in Matthäus 15, Vers 18, spricht, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und er sagt, an den Früchten sollen wir erkennen, ob ein Baum gut ist. Und die Früchte der Taten der ersten Christen ist in diesen Zeugnissen konserviert und daran sehen wir, was in ihrem Herzen war. Wir sehen, was ihnen auf dem Herzen gelegen hat. Es zeigt uns die Liebe, die da war und die felsenfeste Sicherheit ihres Glaubens. Und genauso offenbar ist halt auch der fehlende Glaube und in meinen Augen das falsche Herz, dessen Frucht nichts anderes ist als einfach nur ein gewaltiges Privatvermögen auf Spendenbasis. Der die Mittel hätte, um so viel Gutes zu tun, aber stattdessen seine Schätze auf der Erde sammelt. Und darüber spricht Jesus auch. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und um wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Manchmal, wenn man Bibelstellen über Geld liest, kann man, finde ich, also besonders aus dem Neuen Testament, kann man, finde ich, schon zu dem Schluss kommen, dass Jesus wollte, dass wir alle einfach total verantwortungslos sind. Dass wir keinen Tag in die Zukunft denken, keinen Finanzplan für unsere Kinder erstellen, auch nicht für irgendwie unsere Eltern, die in Rente gehen, voraussorgen und so. Und also das ist ja wirklich in vielen Texten so, dass es so klingt. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Wenn Jesus wirklich hier sagen wollte, dass es einfach böse ist, einen Kornspeicher zu bauen und ihn mit Korn voll zu füllen, dann gäbe es wahrscheinlich keine Josef-Geschichte im Alten Testament, wo Gott zu Josef sagt: Hey, sammelt 7 Jahre alles Getreide, was ihr könnt, und tut es in die Kornspeicher rein. Der Kornspeicher scheint nicht das Problem zu sein. Und auch das fünftige Planen ist scheinbar nicht das Problem. Und auch nicht das Besitzen an sich ist das Problem. Die Frage ist, welche Rolle das Geld in unserem Leben einnimmt und was wir damit machen. Der Kornbauer will sich selber eine eigene Sicherheit basteln für sein Glück und für sein Leben. Und das ist einfach die Rolle, die Gott haben sollte und nicht unser Reichtum. Manche Menschen sammeln das Geld einfach nur um des Geldes wegen. Und dann ist es wirklich einfach ein Götze, der seine Herrschaft über uns erhebt. Nee, das Geld muss uns dienen nicht wir dem Geld. Josef sammelt große Reichtümer an und ernährt damit viele Leute in der Hungersnot. Die Urchristen sammeln eine Kollekte nach der nächsten für Arme, für Menschen, die eingespart worden sind von der Regierung zu Unrecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Was sind die Früchte von dem, was Gott uns anvertraut hat? Ist das Geld Selbstzweck? Sammeln wir es einfach nur, um mehr davon zu haben? Oder tauschen wir es bereitwillig für die Dinge ein, die wichtiger sind als es? Es ist oft berechtigt, sich über die Darstellung von Christen in Medien aufzuregen, finde ich. Ich reg mich oft drüber auf. Und es ist natürlich so, dass Prosperity Gospel in keiner Weise repräsentiert, was Christenheit auch heute an Gutem bewirkt in der Welt, an Selbstlosigkeit und einfach auch an sozialem Dienst, was tatsächlich da getan wird. Wir werden da oft nicht fair behandelt. Und trotzdem glaube ich schon auch, dass wir uns inspirieren lassen sollten von dem Verhalten unserer Glaubensvorfahren. Nachfolge in ihrer Zeit hatte eine völlig andere Bedeutung als das, was wir heute in Deutschland erleben. Es war auch unter anderen Umständen. Und gerade im Bereich Finanzen waren die ersten Christen näher an den biblischen Idealen, die Jesus vorgelebt hat, als wir das heutzutage meistens sind. Und gerade im Bereich Finanzen hat ihr Verhalten halt auch so einen riesigen Unterschied gemacht. Es hat so einen großen Unterschied gemacht, dass selbst widerwillig ihre Umwelt beschämt anerkennen musste, dass diese Liebe, die die Christen den Ärmsten und Schwächsten in der Gesellschaft zuteilwerden hat lassen, es sonst einfach nirgendwo zu finden gab in ihrer Zeit. Ich finde das so eine coole Zielsetzung. Das sollte doch das Ziel sein, dass wir bekannt dafür sind, für unsere Nächstenliebe, für unsere einzigartige Nächstenliebe zu Menschen und eben nicht Liebe zu vergeistlichen bis zu einem Punkt, wo sie sich nicht mehr in Taten ausdrückt. Jetzt leben wir wirklich in anderen Zeiten als die Urchristen. Die meisten von den Dingen, die ich vorgelesen habe, fast alle, haben sich während Christenverfolgung zugetragen. Da haben Leute Geld für andere gesammelt, während ihr Leben teilweise täglich bedroht gewesen ist. Da gab es noch keine großen christlichen Kirchen. Das meiste davon war im Untergrund. Und trotzdem gab es schon dieses Maß an einfach diakonischer Zuwendung und Einsatz für die Armen, extremer Nächstenliebe. Heute erleben wir keine Christenverfolgung in Deutschland und in der westlichen Welt oder zumindest nur in kleinen Aspekten. Weil es gibt ja schon gesellschaftliche Zeichen, die durchaus bedrohlich sind, einfach auch für Religionsfreiheit, mindestens in Einzelfragen. Was wird unseren Kindern beigebracht und welche Kontrolle haben wir? Und es gibt ein Interview von Timothy Keller, wo er sich darüber äußert, wie wir damit umgehen sollten, falls so eine Zeit wieder heranrückt, falls sowas wieder näher kommt oder falls es einfach weitergeht mit diesen Entwicklungen. Timothy Keller ist aus meiner Sicht ein genialer Prediger und ein richtig großer geistlicher Leiter, der leider vor kurzem gestorben ist. Und in dem Interview wird er dann eben gefragt, wie er die Zukunft der Religionsfreiheit in seinem Land, in den USA, sieht und was er tun würde, wenn der Staat anfangen würde, den christlichen Universitäten ihr Lehrrecht zu entziehen, den christlichen Radiosendern ihr Senderecht zu entziehen und allgemein einfach diese Einschränkungen immer weitergehen würden. Und ich liebe seine Antwort. Und ich werde es jetzt einmal wörtlich vorlesen und danach übersetzen. We should not live in fearfulness of this. We should not be afraid, but ready. We shouldn't be shocked when it happens, but we should also not panic about it. To me, it's a win-win situation. If it doesn't happen, that's great. It's better for institution building. But if all that goes away, it's probably better spiritually. It would be better spiritually. Und dann fragt ihn der Interviewer, would you fight it? Would you sign a petition? Und dann antwortet er, oh, you mean fight? Oh, yes, I would sign a petition. I'm not sure they would listen, though. Would I fight it? I mean, lightly? I wouldn't go to the mass and say this is the end of the world. Most of the Christian world doesn't have any of our privileges. I wouldn't make it easy for them, but like I said, it's a win-win. Ich finde das so eine tolle Antwort. Keller sagt, dass wir keine Angst haben sollten, dass in unserem Land, und ich denke, Deutschland ist da sehr vergleichbar mit den USA in vielerlei Hinsicht zumindest, die Rechte der Christen zurückgehen könnten. Wir sollen keine Angst davor haben. Wir sollten darauf vorbereitet sein, wissen, wie wir damit umgehen, wenn es passiert, und auch offene Augen haben für die Dinge, die passieren. Aber in seinen Augen müssen wir keine Angst haben, weil es eine Win-Win-Situation ist. Wenn die Christen wieder mehr bedrängt sind, dann wird es zu geistlichem Wachstum führen, wie es das schon in der Vergangenheit getan hat. Und wenn die Religionsfreiheit bestehen bleibt, dann ist es gut für die christlichen Bildungsstätten, Radiosender, Krankenhäuser etc. Und als er dann gefragt wird, ob er dagegen ankämpfen würde, wenn die Regierung solche Schritte einleitet, dann sagt er, ach, ein bisschen. Das sind für mich die Worte von jemandem, der keine Angst hat, auf seinen Gott zu vertrauen. Der so genau weiß, dass Gott souverän ist, über jedem dieser menschlichen Versuche, ihn anzugreifen, Gott anzugreifen, die Kirche anzugreifen, dass er keine Furcht hat vor diesen menschlichen Feinden seines Glaubens. Ganz nach dem Vers, den Micha das letzte Mal auch dabei hatte, preist Gott in aller Bedrängnis, denn Bedrängung führt zu Bewährung. Die Zeiten, in denen wir leben, sind anders als die Zeiten der Urchristen. Und man kann ja schon jetzt in so ein negatives Vergleichdenken hineinkommen. Waren die alle krass? Was machen wir eigentlich hier? Und ich glaube, wenn man anfängt, sich zu vergleichen, dann ist man auch ein bisschen dazu verurteilt, gnadenlos zu scheitern. Ihr erinnert euch noch an Cyprian von Karthago, von dem ich am Anfang erzählt hatte, der zu den Pestkranken gegangen ist und die gepflegt hat, der Spenden gesammelt hat und Leute aus der Sklaverei geholt hat, der eine Hilfsorganisation aufgebaut hat in seiner Stadt. Man könnte meinen, dass so jemand richtig glücklich über seine eigene Selbstlosigkeit und Nachfolge ist. Aber im Gegenteil, der hatte auch jemanden, mit dem er sich vergleichen konnte und im Vergleich zu dem er sich ganz, ganz klein gefühlt hat. Und zwar war er bei der ersten Verfolgungswelle, als er quasi sein Amt inne hatte, war er aus der Stadt geflohen und hat von Weitem die Gemeinde weitergeleitet. Und es hat ihn jahrelang verfolgt. Es hat ihn jahrelang verfolgt, dass er diese total vernünftige Entscheidung getroffen hat, am Leben zu bleiben und nicht wie viele andere Christen geblieben ist und sich den Verhören gestellt hat. Und als dann die zweite Verfolgungswelle kam, hat er sich den Behörden mehr oder weniger einfach freiwillig preisgegeben. Und in den prokonsularischen Akten der Römer, also quasi in den Mitschriften von dem Verhör, steht, also haben die Römer aufgeschrieben, dass er auf die Frage, ob er auch zu den Christen gehöre, Folgendes gesagt hat. Ich bin Christ und Bischof. Ich kenne keine anderen Götter als allein den einen und wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Diesem Gott dienen wir Christen. Ihn flehen wir Tag und Nacht an, für uns und alle Menschen, auch für das Wohlergehen der Kaiser. So haben die Römer sein Geständnis aufgeschrieben und ihn dann dafür hingerichtet. Und wieder, das sind keine Christen, die sich bemühen, irgendwie die letzten Worte von ihrem Märtyrer besonders schön klingen zu lassen. Es sind die gerichtlichen Unterlagen von den Römern, die hier aufschreiben, warum sie jemanden umgebracht haben. Wie Keller sagt, für geistlichen Wachstum ist die größere Bedrängung ein Vorteil, kein Nachteil. Und dass wir uns mit anderen vergleichen, ist sowieso meistens nicht etwas, was vom Heiligen Geist kommt. Dieses Gefühl, so gut wie der kann ich ja nie sein, das kennen die meisten Christen, denke ich. Ich kenne das auf jeden Fall zugute. Und wie gesagt, selbst Cyprian hat sich damals schlecht gefühlt, dass er für seine Nachfolge zuerst nicht bereit gewesen ist, sein Leben zu geben. Wenn man ins Vergleichen kommt, dann findet man immer jemanden, der besser ist. Und dann kann man nie genug sein. Oder zumindest kann ich mich nicht vergleichen mit jemandem, der so gelebt hat. Aber anstatt uns entmutigen zu lassen, wollen wir auf Jesus schauen und mit ihm unseren, meinen nächsten Schritt tun, da wo ich gerade bin. Wir sind Gott sei Dank Gott sei Dank nicht gefordert, für unseren Glauben zu sterben. Und unser Staat kümmert sich wesentlich besser um die Armen, als es damals der Fall war zumindest. Und wir müssen uns nicht vergleichen, aber wir können uns inspirieren lassen in unserer Nachfolge von dem, was die ersten Christen getan haben. Ich habe eigentlich keine Zeit mehr, aber ich mag noch ein paar praktische Tipps geben. Und ich meine, ich sage das jetzt als 31-Jähriger, also genau, nehmt es, wie ihr möchtet. Ihr habt wahrscheinlich teilweise viel mehr Erfahrung mit Finanzen als ich. Aber Dinge, die ich erlebt habe, gesehen habe und die ich für sinnvoll erachte im Umgang mit Geld. Ein wichtiger Ratschlag, den ich geben würde, ist, mach dein Geld nicht zu deinem Hobby. Und was ich damit meine ist, ich kenne es aus meinem Umfeld von ein paar Freunden, die es zwischenzeitlich gemacht hatten, dass sie angefangen haben, ich sag mal, so diverser zu investieren und dann ständig rumgelaufen sind mit der App auf ihrem Handy, wo sie nachgucken konnten, wie sich das gerade so entwickelt, ihre Finanzen. Und das ist so eine Sache, die sich halt sehr schnell verselbstständigt. Auf einmal schaust du 10-mal am Tag, was jetzt gerade los ist, deine Gefühle gehen rauf und runter, je nachdem, was gerade wieder an der Börse passiert. Und das ist, glaube ich, der schnellste Weg, Geld zu seinem Götzen zu machen. Seine Aufmerksamkeit die ganze Zeit da zu haben, viel mehr, als man es sollte. Und ich glaube wirklich, eine Sache, die man für sich tun kann, damit Geld nicht diese Rolle einnimmt, die es nicht einnehmen sollte, ist, man entweder einfach sein Geld so unkompliziert anlegen, dass man es leichter mal auch vergessen kann für eine Zeit oder zumindest halt nicht auf seinem Handy die ganze Zeit mit sich rumzutragen, was passiert gerade mit meinen Anlagen. Die zweite Sache, von der ich glaube, dass sie hilfreich sein kann, ist, sein Geld in seine Werte zu investieren, statt in seine Sehnsüchte oder in sein Bauchgefühl. Und was ich damit meine ist, ich glaube, also ich kenne es von mir selber, ich kenne es von Leuten aus meinem Umfeld, es passiert relativ schnell, dass man schlechte Laune hat und dann einkaufen geht. Das ist keine gute Art, mit Geld umzugehen. Das fühlt sich in dem Moment an, als ob es helfen würde, aber es ist auch keine gute Art, mit den Gefühlen umzugehen, die man hat. Und sich von Sehnsüchten motivieren zu lassen beim Einkaufen, damit meine ich all diese unterschwelligen Botschaften, die wir aus den Werbungen haben, die wir kaum noch mitbekommen, aber wo direkt unsere Sehnsüchte angesteuert werden. Ich brauche dieses Kleid, um schön zu sein. Ich brauche, was weiß ich, diese Schokolade, dieses Deo, wo Versprechungen gemacht werden und wo unser Unterbewusstsein denkt, es kommt eine Erfüllung, die nichts damit zu tun hat. Und ich glaube, eine Sache, wie man es sich einfacher machen kann, ist einfach ganz klar für sich zu haben, was sind meine Werte, wo will ich Geld investieren? Und wenn ich besser werden möchte im Lobpreis, einfach zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einfach direkt eine teurere Gitarre, dann bin ich motivierter und habe in was Gutes investiert. In eine Sache, die mich weiterbringt. Ich muss gesünder leben, also kaufe ich mir ein anständiges Fahrrad und vielleicht gehe ich dann tatsächlich auch raus und fahre Fahrrad. In Werte investieren, statt in Bauchgefühle und in Sehnsüchte. Und der letzte Punkt, mir noch eine Referenz zu Michas Predigt. Ich stimme Micha zu, dass es beim Zehnten nicht wichtig ist, die genaue Zahl zu haben. Es geht nicht darum, dass es exakt 10% sein müssen. Aber ich glaube schon, dass es hilfreich sein kann, irgendeinen Wert zu haben, mit dem man sich selbst konfrontiert. Und einfach um zu sehen, wie sehr man an seinem Geld tatsächlich hängt und wie leicht es einem fällt, es loszulassen für was Gutes. Und Christen zu allen Zeiten haben den Zehnten dafür verwendet. Ich glaube, es ist keine furchtbare Variante, solange man es nicht zu genau nimmt, sondern einfach sich bewusst macht, es ist vielleicht eine Hilfestellung für mich, einfach zu schauen, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie sehr hänge ich da dran, wie frei bin ich. Genau. In den widrigsten Umständen haben die Urchristen ihr Geld und ihr Leben in ihrer Nächstenliebe aufgegeben und sind damit zum Zeugnis von Jesus Christus geworden, in einer Weise, die selbst ihre Feinde nicht leugnen konnten. Und ich finde es total inspirierend und ich will mich mehr fragen, was Gott als Nächstes für mich vorbereitet hat. Was mein nächster Schritt in der Nachfolge ist, was ich loslassen kann und lernen kann, loszulassen in meiner Nachfolge und wie ich mich mehr verschenken kann an andere. Gott hat uns gesagt, Paulus hat uns gesagt, dass Gott uns nicht mehr herausfordern wird, als wir das vertragen können. Und die einzige Person, mit der wir uns vergleichen sollten, sind sowieso einfach wir selbst. Für Gott ist es nicht wichtig, wie viel wir geben, sondern unsere Beziehung zu ihm. Ob wir mit ihm auf dem Weg sind, uns nach ihm sehnen, uns nach seiner Liebe ausstrecken, aus seiner Liebe leben, aus seiner Liebe geben, aus seiner Kraft leben wollen, statt aus unserer eigenen. Und wenn wir diesen Weg einschlagen, dann können wir uns von Jesus unterrichten lassen und zu seinen Füßen wachsen, von ihm unser Herz verändern lassen und diese endlose Distanz, die gefühlt ist zwischen dem, was wir gerne wären und wo wir gerade sind, eben nicht versuchen selber zu überwinden, sondern in seiner Gegenwart und unter seiner Lehre, ja, für unser Herz uns verändern lassen dorthin und dann Stück um Stück mehr in Freiheit kommen, so zu schenken, wie Jesus geschenkt hat. Amen.